Wisst ihr, Gott gibt uns auch Dinge zu sehen, zu schmecken, ja, was wir hier vorne hingestellt haben, das Abendmahl, um uns zu erinnern. Aber wir sind so eingenommen von dem Sichtbaren, von dem, was unser Leben so, was wir denken, was unser Leben ausmacht. Und wir vergessen darüber, was die unsichtbare Realität ist, das, was du nicht sehen kannst. Und wir vergessen so schnell, weil wir so sehr am Sichtbaren hängen, vergessen wir so schnell das, was unsichtbar ist, was aber genauso real ist, was genauso wichtig ist. Zuallererst ist da Gott, den wir nicht sehen. Und gerade wenn es uns gut geht, Geschwister, wenn wir einen Zustand erreicht haben, wo wir sagen, boah, es geht mir so gut, bin gesegnet. Da ist besonders die große Gefahr und Gott hat seinem Volk gesagt, wenn du in das verheißene Land kommst, dann vergiss den Herrn nicht. Wenn du in deine Häuser ziehst, wenn du dir es gut gehen lässt, vergiss den Herrn nicht. Deswegen sind diese Abende und diese Tage, wenn wir uns treffen, wenn wir sein Wort hören, sind so wichtig, Geschwister. Weil wir diese Erinnerung brauchen. Ich brauche diese Erinnerung. Weil ich so schnell im Sichtbaren hängen bleibe. Und ich vergesse den Herrn. Oder es ist genauso leicht, in den Problemen, in den Nöten, in den Sorgen, den Blick auf Gott zu verlieren. Da werden die Probleme so groß und so stark und so wichtig, es sind so riesige Berge, dass ich darunter verzweifle und nicht hinüberschaue, aufschaue über die Berge, zu dem, der größer ist als die Berge. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Wort vornehmen, zu Hause, in unseren Häusern, dass wir uns, wenn wir uns treffen, uns unter dem Wort sammeln und uns das sagen lassen, was wirklich Realität ist. Und wir beschäftigen uns das ganze Jahr über mit der Offenbarung und dem, was noch nicht sichtbar ist, was Gott aber Johannes offenbart hat, was er ihm sichtbar gemacht hat, damit wir es uns vor Augen stellen. Wir müssen uns erinnern, dass es diesen Gott gibt in dieser Schöpfung, dieser wunderbaren Schöpfung, die wir genießen im Sommer. Ja? Die wunderbaren Blumen, die herrliche Natur, alles wächst und gedeiht, alles ist grün, die Sonne scheint, man genießt das, den Schöpfer dahinter zu sehen, der alles gemacht hat und der uns segnet dadurch. Aber auch das, Paulus sagt, ich habe euch Jesus Christus vor Augen gemalt als den Gekreuzigten. Dieses Bild vor Augen sich zu führen, Jesus, der sich hingegeben hat für mich am Kreuz, ein Bild der Vergangenheit. Aber jetzt auch ein Bild der Zukunft, was wir heute lesen. Heute ist Hochzeit. Und Till hat mich vorhin... Till meinte so, wie heute ist Hochzeit? Heute ist Hochzeit dran. Wer heiratet denn am Mittwoch? So, ne? Worum geht's? Wir schlagen mal auf Offenbarung 19. Und Offenbarung 19 zeigt uns erstmal wieder einen Blick in den Himmel. Er öffnet unsere Ohren, unsere Augen für den Himmel. Und das ist so wichtig, deswegen ist dieses Buch der Offenbarung so wichtig. Bei all dem, was du da liest, was auch schwer zu verstehen ist oder was schwierig ist, wo es um Gericht geht, wo es um die Strafe Gottes über die Sünde dieser Welt geht, zeigt uns die Offenbarung so viel vom Himmel. Wie kaum ein anderes Buch. Und nachdem wir das Gericht über Babylon in den letzten beiden Kapiteln gesehen haben, über das verdorbene Weltsystem, religiös, ökonomisch, bedeutsam, weltumspannend, und doch bricht alles zusammen. In einer Stunde. Und dann hören wir die Stimme aus dem Himmel. Offenbarung 19. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Die sprachen: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Dieses furchtbare Weltsystem, was über Leichen geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Endlich ist der Tag gekommen, wo Gottes Gericht ausgeübt wird über dieses Weltsystem, wo alles endlich zu Ende ist. Und das ist die Stimme einer großen Volksmenge. Lass uns einfach in Erinnerung nochmal sehen, in Offenbarung 7. Was ist das für eine große Volksmenge? Offenbarung 5. In Offenbarung 5 sehen wir die vielen Engel. Wir sehen die 24 Ältesten. Ein Bild für die Gemeinde, die entrückt ist. Für die alttestamentliche Gemeinde, für die neutestamentliche Gemeinde. Wir sehen in Kapitel 5, da steht in Vers 9, sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und wir hören die Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen, um die Ältesten. Ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm. Und dann sehen wir in Offenbarung 7, in Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Die große Volksmenge, die hier das Halleluja anstimmt, das sind alle Erlösten. Das ist die ganze himmlische Macht, die zusammengekommen ist. An diesem Punkt der Geschichte gibt es auf der Erde keinen mehr, der Gott bereitwillig anbetet. Aber die ganze Himmelswelt, der ganze Himmel ist voll, voller Menschen, voller Engel, die zusammen ein großes Halleluja anstimmen. Und ich fange an, mir das vorzustellen. Ich fange mir an, vorzustellen, all die Menschen, die ich kenne, die Christus gehören, all die Menschen, die Jesus kennen, wir werden alle dort zusammen sein und dieses große Halleluja anstimmen. Alle, die wir hier in dieser Gemeinde sind, aber auch die in den Nachbargemeinden, die wir kennen und kennengelernt haben. Diejenigen, die wir vielleicht nur mal einen Tag kennengelernt haben, auf irgendeinem christlichen Festival. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Schwester, an den Bruder. Auf der Konferenz. Bei dem Einsatz, als wir in Indonesien waren. Die Geschwister dort. In Indien. Unsere Geschwister dort. Wir werden alle versammelt sein. Und das große Halleluja anstimmen. Und uns freuen mit Gott zusammen, dass sein Reich endlich sichtbar wird auf Erden. Dass es durchbricht. Dass es nicht nur ein Zeugnis gibt von seiner Liebe, sondern dass es die ganze Erde erfüllt. Und dass die ganze Sünde tatsächlich gerichtet wird. Und sie singen nicht nur ein Halleluja. Zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Rauch der vernichteten Stadt. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, all seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Das wird so eine aufregende Situation sein. Das wird der Brennpunkt der Geschichte der Erde sein. Jetzt ist der Tag gekommen. Das ist so ein bisschen wie, wisst ihr, wir können uns das manchmal, wie kann man sich das vorstellen? Man kann es sich ein bisschen vorstellen, jetzt, ne, alle Fußballbegeisterten, sie fiebern auf den WM-Start hin, ne? So, ne? Und sie kommen zusammen und dann wollen sie dieses Eröffnungsfest feiern und sie warten auf den Startanpfiff sozusagen des ersten Spiels. Ein geschichtliches Ereignis. Wir kennen das kaum noch so in unserem Land. Aber dieses, man kommt zusammen und man fiebert hin auf einen bestimmten Tag, auf einen bestimmten Punkt. Und das, was uns das Wort Gottes als Beispiel gibt, das ist eigentlich was Wunderbares. Das kommt jetzt nämlich. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Das ist dieser Moment der Krönung. Dieser Prinzregent, auf dem alle Herzen zufliegen. Und du sagst, ja, der wird endlich ein guter König werden. Ja, der alte König, oh je, na, der war so mies und so schlecht. Aber jetzt ist er gestorben und jetzt ist endlich der Tag gekommen, wo dieser neue Regent in sein Amt eingeführt wird, wo die Krone ihm aufgesetzt wird, wo die Herrschaft ihm übergeben wird. Lass uns das mal sehen, was das bedeutet. Die Herrschaft tritt Gott an. Der Herr ist König. In dem Psalmen wird das wunderbar ausgedrückt. Es gibt da eine ganze Menge von Psalmen, die das ausdrücken. Aber besonders schön finde ich Psalm 146 ist es, glaube ich. 146. Und bezeichnenderweise heißt es ja auch Halleluja. Dieser Jubelruf, dieser hebräische Jubelruf, lobet Jah, lobet Gott, den Gott Israels. Das finden wir in dem Neuen Testament nicht so häufig. Aber an dieser Stelle, in Offenbarung 19, finden wir es viermal direkt hintereinander. Dieses Halleluja finden wir auch in diesen letzten Psalmen. Den sogenannten Halleluja-Psalm von Psalm 146 bis Psalm 150. Und lest das mal, diese ganzen Psalmen durch. Sie haben einen spiegeln diese Situation wieder. Das fügt sich ineinander. Dieser unglaubliche Lobpreis, der hier am Ende des Psalmenbuchs durchdringt, das ist der Lobpreis der ganzen Schöpfung, aller Erlösten, die jubelnd Gott willkommen heißen als den König, der seine Regierung anträgt. Das Reich Gottes auf Erden wird sichtbar. Und Psalm 146, lass uns das mal lesen. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Vertraut nicht dem Antichristen. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich aber der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Der Gott Axel Jakobs. Diana, das passt, ne, Axel? Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Und jetzt kommt's. Das ist das Königreich Gottes. Er schafft Recht den Bedrückten. Er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge. Waisen und Witwen hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott, Zion, von Generation zu Generation. Halleluja. Das ist die Lebensperspektive. Das ist unser Ziel, Geschwister. Unser Ziel ist nicht der Sommerurlaub, der vor uns liegt. Auch wenn das schön ist, wenn das wunderbar ist, wenn wir uns drauf freuen. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist das hier. Die Herrschaft Gottes. Das ist unser Ziel. Und wenn sich das erfüllt, wenn endlich Gerechtigkeit auf dieser Erde wohnt, wenn die Liebe regiert, wenn die Gnade Gottes regiert, wenn die Barmherzigkeit Gottes regiert, wenn die Gerechtigkeit Gottes regiert, wenn er selbst die Königsherrschaft antritt, dann erfüllt sich unser Lebensziel. Und das Krasse ist, Offenbarung 19 sagt uns, Vers 7 von Kapitel 19, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Geschwister, eine Hochzeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Hochzeit erlebt hast. Denk an deine eigene Hochzeit. Wenn ich an meine Hochzeit zurückdenke, ja, das war einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Es war wunderbar. Ich hatte irgendwie schon während des Tages irgendwann Muskelkater hier, weil ich die ganze Zeit so grinsen musste. Und ja, es ist dieser Tag, wo tatsächlich auch alles drauf hinfiebert. Ne? Die ganze Vorbereitung, der ganze Stress auch. Ne? Aber auch die Aufregung, die immer mehr zunimmt. Und dann der Tag, der dann da ist. Und dann, ja, dann kommt sie. Dann kommt sie in dem wunderschönen weißen Kleid. Und du hast es als Bräutigam noch nicht so gesehen. Du denkst so, wow, das soll jetzt meine Frau sein? Wow! Wisst ihr, und wir sind die Braut Christi, Schwester. Wir sind die Braut. Und er ist der Bräutigam. Und er will mit uns Hochzeit feiern. Es gibt einen Tag der Hochzeit, auf den wir hinfiebern. Auf den wir ausgerichtet sind. Das ist so dieses zweite Bild. Das eine Bild, unser König, dem unsere Herzen zu Füßen liegen, dem unsere Herzen zufliegen, den wir kennengelernt haben, der so wunderbar ist, so herrlich. Er wird die Herrschaft über die Erde antreten. Oh, ich freue mich auf den Tag, wenn er gekrönt wird. Und dann ist das andere Bild, der Hochzeit. Und da sind wir noch stärker selber involviert. Ja, wir werden diesen König heiraten. Wir werden eins mit ihm sein. Die Bibel sagt uns, wir werden mit ihm herrschen. Wir werden mit ihm regieren. So wie eine Frau eines Königs mit ihrem Mann zusammen regieren wird. So werden wir mit unserem Herrn zusammen regieren. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Halleluja! Preist den Herrn. Jetzt ist der Tag gekommen. Geschwister, Gott sagt uns das, damit wir in Vorfreude kommen. Damit wir uns freuen auf diesen Tag. Damit wir gespannt sind auf diesen Tag. Damit wir auf diesen Tag hinleben. Damit wir uns nicht in den Dingen dieser Welt verrennen. Gott will uns heute Abend daran erinnern, das ist mein Ziel mit euch, mit dir und mit mir. Das ist Gottes Ziel für uns. Denk darüber nach, wenn wir jetzt gleich Abend einfallen. Denk darüber nach, wenn du das Mahl nimmst. Denk darüber nach, ich komme wieder und ich hole euch zu mir und wir werden Hochzeit feiern. Wir werden Hochzeit feiern. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitmahl des Lammes. Weißt du was, wenn du hier sitzt und du weißt nicht, ob du eingeladen bist, ich überreiche dir heute hier deine Einladungskarte. Jesus Christus, er ist für deine Sünde gestorben. Er wird dir das Feiergewand überreichen, das Gewand der Gerechtigkeit. Deine alten Klamotten der Sünde, du darfst sie hier ablegen. Du kannst sie heute hier lassen. Am Kreuz von Golgatha kannst du sie da lassen. All deine Sünde, all dein Versagen, all den Dreck und Schmutz deiner Vergangenheit, lass es hier, wenn du es immer noch mit dir rumschleppst. Oder wenn du schon das neue Gewand hast, wenn du die Eintrittskarte in der Hand hältst und denkst, oh Mist, aber ich habe mich so dreckig gemacht auf dem Weg. Dann lass dir die Schuhe heute putzen, die Füße waschen. Mach dich bereit. Hier steht, seine Frau hat sich bereit gemacht. Mach dich bereit. Aber wie gesagt, wenn du die Einladungskarte noch nicht in den Händen hältst, wenn du noch nicht weißt, bin ich dabei bei der Hochzeit des Lammes, wenn du irgendwie eine Gleichgültigkeit in deinem Herzen fühlst, ist mir doch egal, sage ich dir, lerne diesen Jesus kennen. Lerne diesen Jesus kennen, er ist hier in unserer Mitte, er ist hier, um dich heute hineinzuziehen, mit hineinzunehmen, dir eine Einladungskarte zu geben, dein Herz zu erfüllen mit Vorfreude, mit Verlangen, an diesem Tag teilzunehmen, an diesem Moment teilzuhaben, ja, Teil seiner Braut zu sein, Teil seiner Hochzeit zu sein. Ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das Wort gerechte Taten ist eigentlich das Wort Ergebnisse oder Folgen der Gerechtigkeit. Ich würde es eigentlich so übersetzen, dass es das Leben, ein verändertes, erneuertes Leben durch die Gerechtmachung Gottes entsteht ein gerechtes Leben. Gott begnügt sich nicht damit, dass er sagt, ich habe dir deine Sünde vergeben, sondern er will uns zu dem machen, wozu er uns eigentlich geschaffen hat. Er will das, was er ursprünglich mit uns vorhatte, was aber durch die Sünde verdorben ist, er will das in seiner vollen Schönheit herstellen. Wisst ihr, diese Frau, die gekleidet ist und dann hineinkommt, die Braut, die nach vorne kommt, in ihrem wunderschönsten Kleid, das sind wir. Wir kommen wunderschön zurechtgemacht von unserem Herrn. Er hat uns weiß gemacht, rein gemacht, von allem Schmutz befreit, von aller Last der Vergangenheit befreit. Du bist das, wozu Gott dich eigentlich geschaffen hat. Sein Ebenbild. Die göttliche Liebe strahlt aus dir heraus. Die Liebe deines Herrn, sie macht dich schön. So sagte uns Paulus das. Liebe deine Frau, Ehemann, wie Christus die Gemeinde liebt. und sich selbst hingegeben hat für sie. Und wie er sie reinigt im Wasserbad des Wortes. Na, das ist eine Badekur. Ja? Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja? Ich weiß nicht, wer diese Werbeslogan noch kennt. Sie baden gerade ihre Hände drin. Lass dich baden von Christus in seinem Wort. Lass bade dich in seiner Liebe, im Anblick seiner hingebungsvollen Liebe, die er dir gegeben hat, die er uns gegeben hat am Kreuz. Bade dich da drin. Ich habe am Dienstag mit einer Schwester gesprochen. Sie hat sich krank schreiben lassen, weil ihre Seele so down war, so beschäftigt war, sie musste ringen nach dem, was Gott ihr am Sonntag gesagt hatte. Sie musste an diesen Schritt gehen, ihre Kinder und ihre Familie ein Stück weit an Gott loszulassen, um wieder neu selbst zu empfangen, selbst Kind vom Papa zu sein, selbst zu empfangen, die Liebe Gottes zu empfangen. Wisst ihr, wir sind so eifrig manchmal, um Gott zu dienen. Wir sind so eifrig darin, Gutes zu tun. Und wir vergessen, dass wir gereinigt werden müssen, dass wir geliebt werden müssen. Christus hat die Gemeinde geliebt und er reinigt sie im Wasserbad des Wortes. Wir wollen bereit sein, wenn Jesus kommt. Und wodurch werden wir bereit? Dadurch, dass wir uns reinigen lassen im Wasserbad des Wortes von unserem Herrn. Und dann folgen die gerechten Taten. Dann verändert sich unser Leben von innen her. Dann wächst die Frucht des Geistes und Gerechtigkeit wirkt. Durch unser Leben wird schon Gerechtigkeit gewirkt. Durch unser Leben bricht schon das Reich Gottes hier auf Erden an. Es ist schon sichtbar. Es wird schon deutlich. Das Licht strahlt schon in der Finsternis. Aus uns heraus strahlt das Licht Gottes. Aber dann wird der Tag da sein, Geschwister, da wird alles abgetan sein. Und da freue ich mich so drauf. Wir werden in großer Menge, wir werden jubeln, wir werden Halleluja rufen. Wir werden begeistert sein. Wir werden begeistert sein über das, was Gott getan hat, wenn wir all diese Menschenmassen sehen um uns herum. Wenn wir all diejenigen sehen, wo wir unsicher waren, werden sie gerettet sein? Ist er gerettet? Ist sie gerettet? Wir werden unsere Vorväter sehen und werden sehen, boah, Mensch, mein Urgroßvater, der war auch gläubig. Und er wird sagen, ich habe für meine Nachkommen gebetet und du bist auch dabei. Halleluja! Über die Zeiten hinweg, wir werden alle zusammen gesammelt werden, aus allen Zeiten, aus allen Volksstämmen. Wir werden Menschen begegnen, die sagen, wie wunderbar war das, dass Gott durch dich mein Leben erlöst hat, dass du mir dieses Traktat in die Hand gedrückt hast, dass du mir diesen Segen Gottes zugesprochen hast. Das hat mein Leben verändert. Und wir werden feiern. Es wird ein Freudenfest sein. Zu sehen, das Heil Gottes, es hat sich erfüllt. Wir sind ans Ziel gelangt. Alle zusammen. Er hat es geschafft. Er hat es gemacht, wie er es gesagt hat. Das, was er angefangen hat, hat er auch vollendet. So sagt es Paulus in Philipper 1, Vers 6. Denn ich bin gewiss, dass der das gute Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis an den Tag Christi. Und das ist der Tag Christi. Auf den freuen wir uns. Auf den warten wir, sehnsüchtig, dass Gott das vollendet in mir, was er angefangen hat. Dass alles Alte abgetan ist. Und nur noch er bleibt übrig. Er in mir, ich in ihm. Das, was er Neues geschaffen hat. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das ist der Tag, an dem wir das feiern. Denn es wird sichtbar auf die Erde kommen. Und er spricht zu mir, der Engel, der mir dies gezeigt hat, sagt Johannes. Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wisst ihr, das, lasst uns einen Vers noch mal lesen, 1. Johannes. Erster Johannesbrief, Kapitel 3. Drei Verse. Und Johannes ist so begeistert, wisst ihr, er fängt seinen Brief schon so begeistert an. Er ist so voll davon, von der Liebe Jesu in seinem Leben, von der Gemeinschaft, diese kostbare Gemeinschaft mit Gott. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wie großartig ist das, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er zu dir sagt, mein Kind, mein Junge, mein Mädchen. Er sagt es zu dir, heute Abend sagt er zu dir, mein Junge, mein Mädchen, ich liebe dich. Weißt du das, wie sehr ich dich liebe? Weißt du, wie sehr ich dich liebe? Welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Es ist nicht nur ein Wort, sondern es ist Realität. Das kannst du nicht sehen, das kannst du nicht anfassen, das kannst du nicht empirisch fassen, aber es ist das Wort, das wahrhaftige Wort deines Gottes, was lebendig ist und hineinspricht in dein Herz und sagt, du bist mein Junge, du bist mein Mädchen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt checkt das nicht, die erkennt es nicht, die begreift es nicht, die hält uns für verrückt. Geliebte, ihr seid Geliebte, wir sind Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes, es ist jetzt schon so, du bist jetzt ein Kind Gottes, du bist jetzt sein Junge, sein Mädchen und es ist doch noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist dieser Moment, wo du die Augen auftust und ihm ins Angesicht schaust. Und dieses Angesicht, dieses heilige, wunderschöne Angesicht unseres Herrn, der Blick in dieses Angesicht, das verwandelt dich. Und es ist alles vollendet. Es ist alles vollbracht. Und du wirst das sein, was du jetzt schon bist. Du bist jetzt schon, so wie du jetzt bist. Du bist jetzt schon Kind Gottes. Aber offenbar wird es in diesem Moment, wenn wir ihm von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Das ist wie bei einem alten Ehepaar. Sie haben ein Leben lang zusammen gelebt und jetzt sitzen sie nebeneinander auf dem Sofa und du denkst, das sind Geschwister, das sind eineiige Zwillinge. Die sehen ja völlig gleich aus. So stelle ich mir das vor. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Geschwister, wie wichtig ist es, dass wir mit der Hoffnung auf den Himmel leben, mit der Hoffnung auf diesen Moment, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen, wohin, worauf wir hinleben. Weil diese Hoffnung reinigt uns. Ich glaube, dass es zwei Bedeutungen hat. Das eine ist eine passive Reinigung. Diese Hoffnung, wenn wir sie hören, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir sie uns sagen lassen, wenn sie uns zugesprochen wird, das reinigt uns. Und gleichzeitig ist es auch etwas Aktives. Ja, wenn diese Hoffnung mich erfüllt, dann will ich mein Leben reinigen. Dann strecke ich mich aus, dann strenge ich mich an, dann strebe ich danach. Dann suche ich danach, dass Gott mein Leben reinigt. Damit ich seine reine Braut bin an dem Tag. Es ist beides. Und Gott ist am Wirken in allem. Wir können uns nicht selber reinigen. Aber er reinigt uns. Sein Wort reinigt uns. Diese Hoffnung reinigt uns. Also lasst uns das nicht aus dem Blick verlieren. Lasst uns das mitnehmen. Nicht nur an diesem Abend, nicht nur in dieser Woche, sondern lasst uns das mitnehmen in unser Leben hinein. Auf dieses Ziel zuzuleben, auf den Tag, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wo wir das große Fest Gottes feiern, wo wir den Anbruch seiner Herrschaft sichtbar auf Erden erleben werden. Wir werden das erleben. Und dein Vater sagt, glaub mir, er sagt, das sind wahrhaftige Worte, das sind glaubhafte Worte, die sind vertrauenswürdig. Glaub es mir. Du wirst diesen Tag erleben. Du wirst dabei sein. Bis dahin wirst du noch so einiges durchleben und vielleicht auch durchleiden. Aber das ist das Ziel, wofür es sich zu leben lohnt. Wofür es sich auch zu leiden lohnt. Das ist das Ziel, auf das wir hinleben. Er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und Johannes ist so bewegt von diesem Blick, von diesem Blick in die Zukunft, zu diesem Tag hin. Er ist so bewegt und begeistert, dass er niederfällt. Er weiß nicht, was er tut. Er fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Für diese großartige Offenbarung. Für diese Herrlichkeit, die er gesehen hat. Er ist so verwirrt. Er wirft sich nieder vor diesem Engel. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht. Und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Gott, der Heilige Geist, zeigt uns diese Dinge. Es ist Gott, der uns mit dieser Hoffnung erfüllt, dieser ewigen Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie wunderbar ist das schon. Aber danke, Jesus, dass du mich gerechtfertigt hast, dass ich gereinigt bin von meiner Schuld und meiner Sünde, dass du mir deine Gerechtigkeit geschenkt hast. Und das einfach nur, weil ich dir vertraue, nicht weil ich irgendwas Gutes getan habe, irgendwas Richtiges. Das Einzige, was ich getan habe, ist, Ja zu sagen, es anzunehmen. So haben wir Frieden mit Gott. Wie wunderbar. Ich habe diesen Frieden, der über alle Vernunft geht, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Ich darf tagtäglich zu meinem Gott gehen. Ich darf tagtäglich seine Gnade empfangen, seine Liebe, seine Zuwendung. Ich darf diese Gemeinschaft als Kind Gottes bei meinem Papa genießen. Tagtäglich. Durch Jesus Christus habe ich diesen Zugang, in der wir stehen, die Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist es. Wir haben Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Er hat sie uns geschenkt. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Das, was noch kommen wird, was er für uns vorbereitet hat. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, Also das, was wir jetzt noch durchleben bis dahin, auch durch Leiden, auch das ist ein Grund zum Ruhm, zum sich freuen. Auch wenn sich das widersprechen mag, Bedrängnis und Freude. Aber wir müssen das Ziel sehen. Wir müssen sehen, am Ende wird Gott durch all das, wodurch wir noch durchgehen, wird das bewirken, dass wir am Ende ans Ziel kommen, dass wir vollendet werden. Er wird das Werk, was er angefangen hat, auch vollenden. Und das ist der Weg, durch den wir hindurchgehen müssen, um am Ende zu diesem Ziel zu kommen. Also, Halleluja, durch da! Lass es uns anpacken. Den Weg, die Wegstrecke, die noch vor uns liegt. Lass uns gemeinsam gehen. Wir gehen ja auch nicht alleine, oder? Und er geht mit uns. Er geht uns voran durch diese Dinge, durch diese Bedrängnisse. Er lehrt uns das Ausharren. Er bewirkt in uns das Ausharren. Er bewirkt in uns Bewährung, dass der Glaube, den er in uns hineingesät hat, dass er standhält. Und dass wir das Ziel erreichen, diese Hoffnung, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und ich lese die nächsten Verse einfach als Einleitung jetzt auch fürs Abendmahl. In Erinnerung an das, wodurch wir diese Herrlichkeit, diese Hoffnung empfangen haben, durch unseren Herrn Christus. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt, für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Von dem Zorn, der offenbart wird, den wir in der Offenbarung sehen, wie er ausgegossen wird, die Zornesschalen, die ausgegossen werden auf die Erde. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir rühmen uns Gottes. Ich habe Gott. Ich habe Gott. Er hat mich und ich habe ihn. Er hat mein Leben genommen und ich habe ihn aufgenommen. Er lebt in mir. Und er lässt mich niemals los. Er hat seine ewige Hoffnung in mein Herz hineingesenkt. Und er wird das, was er in mir angefangen hat, vollenden. Und ich werde ihn sehen und ich werde begeistert mit allen anderen zusammen rufen, Halleluja, der Herr regiert. Ich werde rufen, Halleluja, denn jetzt ist die Hochzeit. Lass uns das Abendmahl nehmen. Lass uns daran denken, dass er mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha, auf schändliche Weise ist er am Kreuz hingerichtet worden. Um unserer Sünde willen, als wir noch gottlos waren, als wir Feinde Gottes waren, hat er uns geliebt, um uns diese Herrlichkeit zu schenken. Er hat das Aschenputtel aus dem Staub aufgehoben. Er hat es abgeputzt und rausgeputzt, um es für sich zu gewinnen. Und ja, lasst uns das nehmen, lasst uns das Abendmahl nehmen, als Vorbereitung, als Vorgeschmack auf das Fest, auf die Feier, auf das Freudenfest, auf das große Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein Blut, was du vergossen hast am Kreuz, für zur Vergebung meiner Sünde, unserer aller Sünde, der Sünde der ganzen Welt, für dein Leib, den du zerbrochen hast lassen, um uns zu erlösen, um uns zu erretten, um uns zu reinigen, um uns zu deiner Braut zu machen. Du hast dir deine Braut erkauft mit deinem eigenen Leben. Herr, bitte senke doch diese Bilder, diese Worte tief in unsere Herzen hinein. Reinige du uns durch diese Hoffnung, die du uns jetzt zugesprochen hast. dass unsere Herzen wirklich ausgerichtet sind auf den Himmel, auf das Ziel, was du für uns bereitet hast. Nicht nur für uns alleine, für uns persönlich, sondern für deinen ganzen Leib, für deine ganze Gemeinde. Und lass es uns Antrieb sein, auch ja, danach zu suchen, danach zu streben, wirklich ja, rein vor dir zu sein. Und dazu auch noch andere hineinzuziehen in diese herrliche Hoffnung. Herr, füge du andere hinzu, dass dein Leib vollständig ist. Herr, wir beten, dass der Tag bald kommt, wo du wiederkommst, wo wir dir in der Luft begegnen, wo wir dein Angesicht schauen werden und wie dein Wort es sagt, in dein Bild verwandelt werden. Danke, dass du jetzt hier bist durch deinen Geist, um uns zu trösten, um uns zu ermutigen, um uns zu ermahnen, um uns zu reinigen, während wir das Mahl nehmen. Amen.